Guten Morgen, auch von meiner Seite. Danke vielmals dem Musikteam, dass ihr uns mitgenommen habt in so einer schönen Lobpreiszeit. Ja, der Nehemiah. Der Nehemiah, der hat einen Wunsch. Die Ruinen sollen wieder stehen. Sollen wieder starke Mauern sein, die den Menschen Schutz bieten. Schutz und Hoffnung. Und auch der Tempel soll wieder geschützt sein. Und sie sind voll dran, sie haben gut Fürsche. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, wie dann der Widerstand aufgebrochen ist. Wir haben auch gesehen, was wir machen können, wenn wir Widerstand erleben. Übrigens, wer nicht dabei sein können, es lohnt sich wirklich, die Predigt von Jürg Wüterich nachzuhören. Die ist auf unserer Homepage drauf. Und dort ist der Jude wirklich als Lebendiger gegangen. Frieden war passé, war vorbei. Sie mussten wirklich beissen. Aber der Nehemiah hat ihnen können zeigen, dass es sich lohnt, nicht aufzuhören an dem Werk, sondern dran zu bleiben. Nicht den Schwanz einziehen. Der Thomas Paine, das ist einer der Gründerväter der USA. Und der hat einmal etwas geschrieben im Blick auf den Traum der Freiheit. Und zwar folgendes. Er hat geschrieben, was wir zu leicht bekommen, schätzen wir zu gering. Ich glaube, wenn der Nehemiah jetzt dort hin wäre und dann hätte er so gemacht, zack, dann wäre die Mauer gestanden. Das wäre ganz etwas anderes gewesen, als was jetzt die Juden dort gemacht haben. Die haben wirklich Tag und Nacht ist nur noch um die Mauer gedreht. Die haben sich voll investiert und alles gegeben. Es ist ihnen darum viel, viel wichtiger geworden. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Prinzip, das heute auch noch gilt für uns. Dort, wo wir unser Herzblut investieren, wo wir darum beißen und kämpfen, dort ist es uns doch etwas viel wichtiger. Und etwas, wo wir so einen Ring überkommen, ist irgendwie nicht ganz das Gleiche. Oder man kann es auch so sagen, alles, was für uns wirklich kostbar ist, das hat einen Preis. Und dort sind wir auch bereit, den zu zahlen. Und die Frage ist jetzt, mit der das Buch Nehemiah uns konfrontieren will, sind wir bereit, den Auftrag von Gott weiterzuführen, auch wenn es Widerstand gibt. Sind wir bereit, in unserem Alltag den Glauben zu leben? Dort und da von Jesus zu reden, einfach ganz natürlich, nicht krampfhaft oder zwungen irgendwie. Auch wenn es dann Widerstand gibt, sind wir dazu bereit. Der Nehemiah war so überzeugt von dieser Vision, dass er dran geblieben ist und sich über den Fortschritt gefreut hat. Und sogar, wo die harten Widerstände gekommen sind, was wirklich da ist. Man kann das darin lesen, die Geschichte, aber wenn man sich vorstellt, man ist selber drin. In der einen Hand Schaufel, in der anderen Schwert und weiss nie, wenn sie da die finden. Kommen sie von da oder von Osten oder von Westen? Also das war wirklich ziemlich happy gewesen. Aber sie sind dran geblieben. Und er hat dann können Bauleute dazu motivieren, zum dranbleiben. Und doch, nachdem das passiert ist, nachdem sie die Angriffe abgewehrt haben, muss ich sagen, ist eigentlich dann weitergegangen, dass eigentlich noch eine Stufe gärcher gekommen ist. Nämlich dann ist Widerstand von innen aufgebrochen. Und da ist jetzt die Einheit der Bauleute ist unter Beschuss gekommen. Und das ist enorm gefährlich geworden. Das ist eigentlich trotzdem wie heute eine der effektivsten Waffen des Widersachers ist Egoismus. Wenn wir Menschen, wenn wir unser eigenes Vorgärtchen an die höchste Stelle setzen und wenn da irgendwie sich etwas verändern, wenn wir darum kämpfen und beißen, dass ja alles beim Alten bleibt, dann ist es schwierig. So können wir keine gemeinsame Vision umsetzen. Das wird ganz, ganz schwierig. Und das ist jetzt das, was der Nehemiah herausgefordert worden ist. Wir lesen in den ersten 5 Versen von dem 5. Kapitel. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter, wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger zu stillen. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Also das ist ziemlich dicke Post. Das ist Katastrophe. Und mitten in dieser Freude, und wenn wir uns den Gegensatz vorstellen, die Freude, Mauerbau entwickelt sich, wir kommen für sie, hurra, plötzlich kommt ein riesiges Geschrei führen und die Ungerechtigkeit bricht unter der Oberfläche auf. Die Wohlhabenden, die haben sich bereichert auf Kosten der Armen, und zwar so, dass sie sogar müssen ihre eigenen Kinder in Sklaverei verkaufen. Und nicht irgendwo auf Persien oder auf Ägypten. Nein, an die Wohlhabenden vom eigenen Land. An die jüdische Oberschicht. Wahrscheinlich, oder man kann davon ausgehen, es hat dort eine Hungersnot gegeben, wo dann die Arbeiter und auch die Bauern in eine Krise geführt hat, in eine wirtschaftliche, sodass sie müssen ihre Felder verkaufen, verpfänden, die Weinberge, die Häuser, und die Steuern vom König sind gekommen, sie mussten Darlehen aufnehmen, um die Steuern zu zahlen. Also das war eine unvorstellbar grosse Not gewesen. Ich meine, überlegt mal, dass sie nur schon eine Erwägung gesagt haben, ihre eigenen Kinder in Sklaverei verkaufen, da ist es ums Lebendige gegangen. Und die Oberschicht, die hätten eigentlich genug Geld gehabt, um helfen, und sie haben die Not sogar noch verursacht. Also das ist wirklich gerecht. Das war für die Armen kaum zu ertragen gewesen. Und sie sagen da, wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute. Und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Das ist ja auch nicht etwas, was dann von heute auf morgen passiert ist. Das muss schon längere Zeit sich entwickelt haben, am Gären gewesen sein. Und irgendwann ist es fast überlaufen. Oder der Funke hat zündet und ist zur Explosion gekommen. Ausgerechnet jetzt, kann man sagen, oder? Jetzt, wo die Mauer sich so gut entwickelt. Aber wenn man die Not sich vor Augen führt, muss man sich ja fragen, wie sind die überhaupt bis dahin gekommen? Wie ist es überhaupt möglich gewesen, bis an diesen Punkt zu kommen, nur schon von diesem gemeinsamen Mauerprojekt? Wahrscheinlich haben viele auch, sind wirklich sehr begeistert gewesen durch die Initiative von Nehemia, und sie haben gemerkt, Gott ist hinter ihm. Aber durch die Arbeit an der Mauer haben ja dann die Leute müssen ihre eigenen Arbeiten zurückstellen und haben dann durch das noch grössere wirtschaftliche Not bekommen, und dann ist es irgendwann durchgebrochen, ist einfach nicht mehr gegangen. Und der Nehemia, was hat das für ihn bedeutet? Also das erste Mal, das muss für ihn wahrscheinlich ein Schock gewesen sein. Ich nehme an, er hat das nicht mitbekommen. Der hat das vorher nicht gewusst. Die riesengroße Ungerechtigkeit. Also ich denke, es hat wahrscheinlich fast die Sprache verschlagen. Und das Zweite, für den Nehemiah hat das geheißen, die Einheit vom Volk ist bedroht und somit die Rettung der Stadt durch den Mauerbau. Das war ein ungeheurer Tiefschlag für den Nehemiah. Mit einem Mal hat die gute Ausgangslage total schlecht ausgesehen. Durch Egoismus. Durch Egoismus wird ganz viel kaputt gemacht. Und ihr Lieben, Gott hat auch uns einen Auftrag, eine grosse Aufgabe. Nämlich, dass Menschen Jesus persönlich kennenlernen, so dass sie ihre Ewigkeit im Himmel dürfen verbringen und nicht in der ewigen Verlorenheit dahin existieren, dahin vegetieren, dahin siechen. Es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt. Nichts. Nicht irgendein grösste Fußball-WM oder die grösste Anlass weltweit, Sportanlass. Nicht das Klimaproblem ist so gross, nicht der weltweite Friede ist so gross. Weil es geht um die Ewigkeit, und die ist ziemlich lang. Die ist enorm lang. Und damit wir etwas bewegen können, sind wir auf Einheit angewiesen. Egoismus zerstört Einheit. Ohne Einheit können wir mit der Gemeinde nicht effektiv etwas erreichen. Und genau das weiss der Widersacher von Gott. Meine, der ist nicht blöd, oder? Der ist extrem durchgedacht, und der weiss das. Der weiss, wenn eine Gemeinde die Einheit verliert, dann ist sie wirkungslos, dann kann sie nichts mehr machen. Dann kann sie noch reden, aber es wirkt nichts mehr. Und darum ist das eines der höchsten Ziele, die der Widersacher hat. Also sind wir uns das bewusst? Sag es mal ganz deutlich, der Teufel will die Einheit unter uns kaputt machen. Er will durcheinander bringen, er will Missverständnis bringen, er will Ungerechtigkeit irgendwie drin bringen. Das ist sein erklärtes Ziel. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst sind, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, gerade wenn wir Unstimmigkeiten haben. Das heisst natürlich jetzt nicht, wir dürfen nicht mehr über Unstimmigkeiten reden. Wir sollen es unter den Tisch wischen. Das heisst es überhaupt gar nicht. Das heisst etwas anderes. Das heisst für uns zwei Sachen. Wir müssen einfach der Einheit Sorge tragen. Und das bedeutet einerseits, wir dürfen zum Beispiel Gemeindeglieder nicht irgendwie als Arbeitstier anschauen. So, Hauptsache, sie oder er macht noch den Dienst. Und dann ist alles gut, ob er fast abserbelt oder nicht. Das ist nicht so wichtig, Hauptsache macht der Dienst. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann muss man mal anschauen, muss man ein Gespräch führen. Oh, geht es dann nicht mehr gut? Können wir etwas machen, dass du deinen Dienst wieder kannst machen? Also, wenn so etwas läuft, das wäre ja voll schräg, oder? Und ich sage jetzt das auch gar nicht, weil ich den Eindruck habe, dass wir da in Gefahr stehen. Also, ich nehme es eigentlich da bei uns ganz anders wahr. Ich nehme eine ehrliche Wertschätzung wahr auch. Und dass man für die Menschen schaut. Aber wenn du dich diesbezüglich falsch verstanden fühlst, dann komm doch auf jemanden, oder falsch behandelt fühlst, habe ich sagen, dann komm doch auf jemanden vom Leitungsteam zu. Das müssen wir besser machen, dass wir eine Chance haben, um das anzupassen und ändern. Und das Zweite, was ich finde, ist wichtig, bezüglich der Einheit, wir müssen miteinander reden. Und zwar besonders dann, wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Wenn man merkt, der fängt mir jetzt an, wie auf die Nerven gehen. Dass man dann anfängt, irgendwie Nähe zu suchen, das Gespräch zu suchen. Weil die Gefahr ist dann ja gross, dass man dann anders am Weg geht. Dass man vielleicht beim Grüezi sagt, schau mal auf die andere Seite, und dann muss ich nicht heute sagen. Und man denkt dann vielleicht nur darüber nach und über die Person. Man redet vielleicht auch mit einzelnen Leuten, weil man muss es ein bisschen abladen, weil es einem einfach zu schwer wird. Aber man redet nicht mit der Person, was um sie geht. Und da können ganz krasse Sachen passieren, dass man plötzlich anfängt, Sachen sich vorstellen und meint, es ist so, wo gar nicht sind. Das ist ideal für Missverständnis. Ich habe das in meiner Zeit in der Gemeinde schon oft erlebt. Und ich meine, ich bin nicht da ausgenommen. Das ist einfach so, wenn man nicht mehr miteinander redet, dann gibt es eine Distanz und kann schwierig werden. Und ich habe schon erlebt, da musst du ein gutes Gespräch haben und dann denkst du, wow, was habe ich für komische Gedanken gehabt. Kennen die wahrscheinlich auch so etwas. Wir müssen miteinander reden. Und zwar nicht erst dann, wenn es nicht mehr anders geht, sondern bei jeder Gelegenheit. Und was auch ganz gut ist, wenn es um den Kontakt miteinander geht, dass wir auch probieren, da mal zwischendurch in tiefere Bereiche vorzustoßen, wenn wir miteinander reden. Dass wir ernsthaftes Interesse zeigen. Vielleicht auch mal eine Frage stellen wie, du, wie geht es dir eigentlich in deinen Lebensumständen? Mal so grundsätzlich. Kommst du zu Schlag? Oder was fordert dich raus? Oder auch zum Beispiel, wie geht es dir wirklich? Weißt, also, man kann ja sagen, hey, wie hast du? Und dann erwartest du eigentlich nur gut. Oder? Da kann jemand gar nicht recht erzählen, wenn es nicht gut geht. Also, ich mache das auch manchmal auch. Aber ich merke es dann manchmal und sage, oh, weißt du was? Hey, wie geht es dir wirklich? Weil, wenn jemandem schlecht geht und er wird so gefragt, dann weiss er genau, ja, der will ja gar nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Er will einfach gut hören. Wenn es einem gut geht, ist das kein Problem. Oder? Aber einfach, dass man das wie mal probiert, sich bewusst zu machen. Und ein bisschen tiefer geht. Natürlich, wir wollen ja auch nicht immer und mit jedem über die Sachen reden, die uns gerade wirklich Not machen. Und das ist auch voll okay. Das müssen wir auch gar nicht. Und das ist auch wichtig. Aber ich denke, nur schon, wenn man Interesse signalisiert gegenüber einander, das ist schon mal gut. Weil wenn man so aufeinander zugehen, ist das Lebenshilfe. Und auch ja, nicht nur auf die guten Freunde so zugehen, sondern einfach generell aufeinander. Die Lebenshilfe, die zeigt, hey, wir wollen schon ein bisschen mehr sein als nur so ein Verein. Wir wollen eine Art wie Familie sein. Ich interessiere mich für dich. Du bist mir wichtig. Und das ist ja das Motto von der EGA. We are family. Und ich denke, das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder auch den Eindruck habe, das drückt wirklich durch. Aber wenn jetzt eine Person, wenn es ihr nicht gut geht, die bräuchte jetzt eigentlich wirklich so ein bisschen Kontakt und kommt das nicht über. Und wir sagen, hey, we are family. Und denkt die Person, ich weiss was, bla, bla, bla. Oder das ist dann für die ganz schwierig. Und ja. Aber es ist wirklich ganz ein wertvoller Gottesdienst. Auch gerade, wenn wir uns vom Heiligen Geist versuchen, leiten zu lassen, auf wen sollen wir zugehen? Zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Oder wem sollen wir und wie auch ein Interesse irgendwo zeigen aneinander? Natürlich eben, da gehört auch dazu, dass wir akzeptieren, wenn der andere es nicht möchte. Also nicht, du komm jetzt, sag mal, wie geht's dir? Mal, du willst es mir schon sagen, komm, tu nicht so, komm. Das ist ja klar, oder? Das machen wir nicht. Da wollen wir feinfühlig sein. Das will man nicht. Und natürlich auch, dass wir auf die gleiche Ebene gehen. Das ist sicher auch wichtiger. Manchmal hat man ja vielleicht auch den Eindruck, ja, das ist wirklich ein armes Würstchen und hat immer Probleme und ich nehme mich jetzt dem mal an, dass er mal jemand hat. Und das ist ja schwierig, oder? Das sagt man dann vielleicht nicht, aber irgendwo drückt es dann vielleicht gleich auch durch. Genau. Ja, und so können wir die Einheit in der Gemeinde stärken. Ich denke, das ist auch ein Punkt und auch das Miteinander am Bau im Reich Gottes. Beim Nehemia sieht es mit einem Schlag anders aus. Und er, was macht er? Wir lesen weiter ab Vers 6. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Familienoberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen, ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen, soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern, also früher. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden. Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Mal schauen, noch weiter. Bis zum 9. her, genau. Zuerst wird der Nehemia richtig zornig. Er wird, man kann sagen, stinkhässig über die himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und das ist eine berechtigte Wut. Oder Wut ist nicht immer falsch. Es gibt ja auch den sogenannten heiligen Zorn. Ich weiss zwar nicht, wie oft der Zorn, den wir haben, immer heilig ist, aber es gibt ihn tatsächlich. Kann man ja sagen, wenn du ausrüften, heisst es voll ein heiliger Zorn, ich darf das. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so gut ist. Aber es gibt wirklich den heiligen Zorn. Aber wichtig ist ja auch, wie gehen wir mit dem Zorn um? Meine Zorn über eine reale Ungerechtigkeit ist mal grundsätzlich nicht schlecht. Die Frage ist einfach, wie gehen wir mit dem Zorn um? Können wir ihn kanalisieren, dass wir auch in der Art und Weise dann auch richtig handeln und uns einsetzen für ungerecht Behandelte oder auch für konkrete Not? Und die Geschichte von Nehemia, die zeigt jetzt, dass er schon auch, ich denke, schon ein emotionaler Typ war, eher, aber trotz seinem Zorn, seinem berechtigten Zorn, haut er jetzt nicht einfach auf den Tisch und lässt das Mordio gezittere los, sondern es heisst, was heisst es? Hey, das ist krass. Und wenn wir schauen, was heisst das da? Da vorne muss ich zeigen. Ich dachte nach. Krass. Hey, das musst du jetzt erst einmal anbringen. Ich dachte nach. Was für ein weiser Mann. Damit aus Zorn etwas Gutes kann entstehen, braucht es den Zwischenschritt Nachdenken. Und das macht er nämlich ja, obwohl es ihm fast Deckluft. Ich weiss nicht, vielleicht hätte er zuerst einen Waldlauf machen müssen, bis es draussen war, oder irgendwie in Fitnesskammer, keine Ahnung, aber er denkt nach. Und wörtlich heisst das Wort da, mein Herz in mir ging mit mir zu Rate. Oder? So heisst es wörtlich, das hat er gemacht. Und das möchte ich uns allen empfehlen. Wie schnell kann man im Zorn jemanden verletzen? Wie schnell kann man eine Beziehung belasten? Wie schnell hat man abgerissen? Abrissen geht so schnell. Oder? Das Mail schicken, ein hässiges Mail, es geht so schnell. Aber dann noch wieder aufbauen, Beziehung wieder in die Ordnung bringen, wieder heilen, das braucht ganz viel Kraft und oft auch Zeit. Und darum ist es so gut, wenn man probiert, nicht aus den ersten Emotionen rauszuhandeln, sondern irgendwann zu warten, vielleicht bis man aktiv wird, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird auch. Und gerade auch in der Familie ist ja manchmal, dort sind wir ja am ehrlichsten, am offensten. In der Ehe, in der Familie, dort lassen wir es am schnellsten raus. Und gerade auch dort kann man sich auch ziemlich fest verletzen, auch wegen dem. Und ich habe mir überlegt, wie viele Krisen hätten wir echt uns schon sparen können, wenn wir gewartet hätten mit einer Reaktion, wie es der Blutdruck wieder unten ist. Wahrscheinlich schon ziemlich viel, oder? Denke ich mal. Also ich habe mal schon. Bevor man irgendwo ausgerufen hat oder einen Vorwurf gemacht. Aber dann nennt der Nehemia, nach dem Nachdenken, nennt er das Problem beim Namen. Und er klagt die Edlen und die Oberen der Stadt an. Er sagt ihnen ganz klar, hey, ihr habt Wucher betrieben. Also euren eigenen Landsleuten. Das heisst, ihr nutzt ihre wirtschaftliche Notlage aus und wollt euch an ihnen bereichern, obwohl ihr schon reich sind. Also statt sie zum Loch auszuziehen, geben ihnen einen Stoss, dass sie ganz runterfallen. Und er hat da Gott im Rücken gehabt. Weil Gott selber, das war Gott ein Gräuel gewesen. Und Gott sagt im 2. Mose 22, falls du aus meinem Volk dem Elend bei dir Geld leist, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger, ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Keine Zinsen im alttestamentlichen Volk Israel. Und dann beruft Nehemia eine Versammlung ein. Er holt die Ankläger und die Beschuldigten an einen Tisch, hockt zusammen und dann argumentiert er. Er ist jetzt wieder Anwalt der Armen. Und er sagt, hey, früher haben wir die versklavten Landsleute freigekauft von den Heiden um uns herum. Und jetzt haben wir sie versklavt, sollen wir sie dann nicht von euch jetzt freikaufen? Und das ist so offensichtlich daneben gewesen, dass die nichts gesagt haben. Die haben alle gemerkt, hey, die haben sich wahrscheinlich im Grund und Boden geschämt. Das war auch recht so gewesen. Sie haben ihre Schuld durch Schweigen auch anerkannt. Aber dann Nehemia geht noch einen Schritt weiter. Weil er zeigt, dass die Ungerechtigkeit eine geistliche Dimension hat. Er sagt, solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Weil Nehemia sagt da, was ihr macht, das ist nicht etwas Innerjüdisches. So, unter uns haben wir jetzt das Problem, das ist eben genau nicht der Punkt. Das geht darum, darüber aus, das betrifft Gott und alle Völker rund um Israel herum. Weil Israel war im Alten Testament das Missionsvolk von Gott. Gott hat das Volk erschaffen, damit andere Nationen sehen, hey, so ist Gott, in diesem Volk lebt Gott und er regiert und darum ist es gut mit dem Gott. Und jetzt haben sie mit dieser Art und Weise, haben sie das Anliegen, dass Menschen zu Gott finden, durch das Missionsvolk, das haben sie total torpediert. Und darum war Nehemia auch so hässig. Also die himmelschreiende Ungerechtigkeit hat die Mission eigentlich verhindert. Und das Prinzip, das gilt ja auch für uns heutzutage. Jesus sagt seinen Jüngern und somit auch uns, daran wird die Welt erkennen, dass ihr die besten Predigten hält, die es überhaupt gibt. Dass ihr wunderbare Gebäude habt und weiss nicht was. Nein, natürlich nicht. Dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wenn wir Liebe untereinander haben, dann ist das für die Menschen um uns herum wie eine Hilfe zu erkennen, dass es einen liebenden Gott gibt. Wenn wir aber lieblos miteinander umgehen, dann werden die Menschen denken, hey, weißt du was? Also auf so einen Gott kann ich verzichten. Dann bleibe ich am Sonntagmorgen lieber im Bett und esse um 10 Uhr morgen, anstatt irgendwo herzugehen. Aber wenn wir uns umeinander kümmern, wenn wir füreinander da sind, wenn wir einander vielleicht einmal ertragen, dann ist gerade das Gegenteil der Fall. Wo die Menschen sehen, wow, hey, die schlachten da nicht ab. Die helfen einander. Und die ersten Christen sind im Römischen Reich genau wegen dem aufgefallen. Weil sie ganz anders miteinander umgegangen sind, als die Nicht-Christen untereinander. Der Tertullian war dort ein Leiter der frühen Kirche. Und es wird überliefert, wie er gesagt hat, seht, wie die Christen einander lieben, wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Wenn das mal vorstellen. Also effektiv ist es um das gegangen. Und das hat die Römer so erstaunt. Denn der Tertullian hat dann auch den Ankläger vom christlichen Glauben auch gesagt, ihr hasst einander und seid eher bereit, einander zu töten, aber die Christen sind bereit, füreinander zu sterben. Der Nehemia hat sich also definitiv gezwungen gesehen, eine grosse Versammlung einzuberufen, um die Sache anzugehen. Und was war die direkte Folge davon? Sie mussten die Werkzeuge ablegen. Die Arbeit am Mauerbau ist gestoppt worden. Was die Feinde von außen nicht erreicht haben, ist jetzt passiert durch den inneren Widerstand, durch den inneren Konflikt. Und das, ich sage es nochmal, das bildet Widersacher. Uns durch innere Konflikt vom Bau am Reich Gottes abheben, abhalten. Durch Konflikte in der Ehe, durch Konflikte in der Familie, Konflikte am Arbeitsplatz, Konflikte in der Gemeinde. Und es fängt ja im Kleinen an. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, es ist einfach ein kleines Beispiel, wenn man in den Sinn kommt, ist es gar nicht tragisch, aber dort fängt es an. Dort hat mir eine Frau gesagt, ja, wir sind gestern nicht in den Gebetsabend gekommen, weil wir einen Streit gehabt, ich und mein Mann. Und das ist genau der Punkt. Meistens dann ist es heikel, oder? Am Mittwoch oder am Sonntagmorgen auf dem Weg. Und ich habe dann gedacht, ja, eigentlich verständlich, dass wir eigentlich nicht beten wollten, aber eigentlich wäre es besser gewesen, wäre gekommen. Weil wir haben das Gefühl, wenn die heim wären nach dem Gebetsabend, dann hätte ihr das Herz ganz anders ausgesehen. Aber das ist das, wo wir angefochten werden und was schwierig ist. Und so sind wir beschäftigt mit uns. Man blockiert sich gegenseitig. Man kann nicht mehr weiterbauen. Wie soll man so Schultern an Schultern dann am Reich Gottes anpacken? Und so kann man sagen, so gönnt Satan. Weil so können wir die Menschen nicht in Verbindung bringen mit dem lebendigen Gott. So streiten wir. Man muss dann Krisengespräche einberufen, man muss außerordentliche Gemeinsversammlungen machen und so weiter. Und all das hindert einem, den Kernauftrag weiterzuführen. Und so geht der Widersacher vor. Das dürfen wir nicht vergessen. Gerade auch, wenn wir dann Unstimmigkeiten haben, dass man dann vielleicht wie ein bisschen weniger dünnhütig ist und man probiert vielleicht auch schneller das anzupacken und konstruktiver. Nicht, wie gesagt, nicht unter den Tisch wischen, aber konstruktiv und nicht zu dünnhütig das Probieren anzugehen. Und dann machen wir weiter Projekt Gottes. Aber der Nehemia, der klagt nicht nur an, er hat unbedingt auch wollen Gerechtigkeit wiederherstellen. Und das lesen wir da am Vers 10. Daran, leider hat es erst vollkommen streichen, auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen. Doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser nach heute zurück. Und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie, wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Daraufhin rief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter einen Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttelte ich die Falten meines Mantels aus und sagte, wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genauso aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genauso ausgeschüttelt und leer sein. Also, der hat es ernst gemeint. Das will man gescheit halten dann. Und der Nehemia hat also wirklich Taten gefordert. Er hat nicht nur angeklagt, er hat Taten gefordert. Gebt ihnen ihren Besitz zurück und erlasst ihre Schuld. Und interessant ist ja auch, dass er selber auch mit gutem Beispiel vorausgegangen ist, weil er und irgendeine Leute, die er dabei hatte, haben auch Geld und Getreide ausgeliehen und sie haben gesagt, wir schenken es, sie müssen es nicht mehr zurückzahlen. Und weil wir es so gemacht haben, macht ihr es auch so mit anderen. Also er war wirklich ein guter Leiter, der mit einem Beispiel vorausgegangen ist. Er hat den Gläubigen gesagt, den Leuten, tönt die Schuld erlassen, beziehungsweise ich erlasse meine Schuld, den anderen macht ihr es auch so. Und in dem ist er eigentlich gerade auch ein Beispiel für Jesus Christus. Aber er hat es ja genau gleich gemacht. Als er in die Welt gekommen ist, ist er gekommen, um den Menschen die Schuld zu vergeben. Und nachher hat er zu seinen Jüngern gesagt, und ihr macht es ihr jetzt auch so. Aber das hat seinen Preis gehabt. Jesus hat nicht einfach können sagen, dir ist jetzt vergeben. Und das ist das Interessante. Als er die Welt geschaffen hat, hat er einfach können sagen, es werde Licht und es werde, aber da hat er einen Preis zahlen. Und er ist nämlich am Kreuz gestorben und hat die Schuld von allen Menschen gezahlt, durch seinen Tod. Und das ist das Grundprinzip. Jede Schuld muss von irgendjemandem gezahlt werden. Und das Prinzip erleben wir ja leider viel zu oft, wenn wir den Briefkasten leeren und eine Rechnung rausziehen, oder? Wer ist in der Rechnung? Oh, irgendeiner muss den zahlen. Freiwillige vor, Nachbar meldet sich nicht, dein Name steht drauf, also du musst zahlen. Jede Schuld muss gezahlt sein. Und wir Menschen, wir sind von Gott schuldig, weil wir ihn abgelehnt haben und gedacht haben, ich brauche den Gott eigentlich nicht oder nur so weit, wie es mir jetzt irgendwo gerade so passt. Und so haben wir Menschen uns eigentlich als Geschöpf über den Schöpfer gestellt. Und so können wir einfach von Gott nicht bestehen. Und darum ist Jesus nach seinem Tod auferstanden und bietet jetzt jedem Mensch Vergebung an von dieser Schuld. Das ist eigentlich das Größte, was ein Mensch kann überkommen. Und das kann man auch nicht durch ein einfaches, kleines Gebet. Und jetzt wieder Nehemia. Fordert Jesus auch uns auf, anderen zu vergeben. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns auch mal hinterfragen, gibt es einen Punkt in meinem Leben, wo ich aufgefordert bin, mein Recht loszulassen? Vielleicht ist das eine finanzielle Forderung, dass ich die abgeben muss. Verzichten. Oder in emotionaler Hinsicht jemandem vergeben, eine Schuld, die er mir gegenüber begangen hat, loslassen. Ich glaube, eines der grössten Hindernisse im Umsetzen einer Vision ist Unversöhnlichkeit. Und das ist ja manchmal ja wirklich nicht so einfach. Weil ich rede jetzt von Schuld, wirklich existenziell real ist und berechtigt ist. Ich hätte das Recht auf Wiedergutmachung. Was die Person mir angetan hat, ich hätte das Recht. Und jetzt sagt die Bibel aber, lass trotzdem los. Weil ich dir noch viel mehr geschenkt habe. Und wenn wir das tun, dann werden wir frei. Oder vorher hat man etwas fest, wo krampfhaft wieder gut machen und kommt sie nicht über. Und wenn man loslässt, wird man frei und kann neu empfangen. Man kann neu auch anpacken im Reich Gottes und man kann wirkungsvoll Fürsten gehen. Also dort, wo bei uns, wo bei dir wieder Gedanken aufkommen von Zeit zu Zeit, die Idee hat mir dort mal. Oder das ist nicht richtig gelaufen mir gegenüber. Oder wenn du jemanden siehst und merkst, oh, gerade ein komisches Gefühl, dann musst du vielleicht mal überlegen, ob da nicht ein Punkt ist, wo du noch mal dran anschauen und noch irgendwo etwas bearbeiten, zum Loslassen. Das macht uns frei. Da kann man Ballast abwerfen und leichter, freudiger durchs Leben gehen. Aber man hat einen Preis zu zahlen, das ist ja so. Der Nehemia hat gesagt, gebt ihnen ihre Felder, ihre Weinberge, Olivenhaine und Häuser zurück. Ihr habt 6 Monate Zeit. Nein, hat er natürlich gesagt, noch heute. Hey, heute soll ich das machen. Nicht einmal in 3 Tagen, nein, heute. Heute. Und so will die Bibel auch uns ermutigen. Mach's heute. Es gibt in der Bibel das heute vor Gott. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht heute. Lassen wir heute los. Vielleicht ist es ein Anspruch, den wir haben gegenüber der Gemeinde. So und so sollte die Gemeinde sein. Oder ein Anspruch gegenüber Gott. Hey, das erwarte ich jetzt von dir, dass du mir das schenkst. Lassen wir los. Und die Leute sind darauf eingegangen. Sie sagen, wir werden alles zurückgeben. Alles. Und das ist jetzt ein riesiger Sieg für Gerechtigkeit. Ein Sieg für Gott und seine Sache, auch für Gottes Volk. Und spontan heisst es dann, die ganze Versammlung antwortete Amen und sie lobten den Herrn. Die haben spontan angefangen, Gott loben und preisen. Sie haben einfach gemerkt, hey, das ist jetzt so eine Last, die abgefallen ist. Wir haben das Problem im Volk gelöst und sie haben wieder ganz neue Freude bekommen, Motivation, um sich einzusetzen nach aussen. Und natürlich eben auch, sie haben wieder zu essen gehabt. Sie haben einander jetzt ganz neu geholfen. Also wenn wir das Evangelium gemeinsam leben, wenn wir Unrecht vergeben, loslösen, es die Hände reichen, dann löst das eine Freude aus. Dann löst das auch etwas Positives aus und Kraft. Das Buch Nehemia, finde ich, zeigt eindrücklich, was die Umsetzung von einer Vision kann hemmen, nämlich Unversöhnlichkeit und Egoismus. Und vielleicht denken wir jetzt ja, hey, wir sind wirklich gut unterwegs im Moment, das Problem haben wir nicht. Vielleicht denkst du das, ich hoffe es, also ich habe jetzt eigentlich den Eindruck. Aber vielleicht, wer weiß, was in einem halben Jahr ist. Oder in 3 Monaten. Oder nächste Woche. Vergessen wir das bitte nicht, wenn auch wieder etwas aufkommt. Aber das Buch Nehemia zeigt eben auch, wie wir so Krisen überwinden können. Nämlich, indem wir andere ernst nehmen. Nicht nur so Big Friends so zusammenhückeln im gemeinsamen Kern, sondern dass wir offen sind, auf andere zugehen, probieren auch, ja, ihnen zu begegnen in einer tieferen Ebene, auch den Preis zahlen, was nötig ist, und Opfer bringen, uneigennützig sein. Und wenn wir Ungutes erkennen, wo die gemeinsame Vision hindert, an uns vielleicht auch, dass wir dann wirklich auch probieren, umzukehren, möglichst bald, eben heute. Und wenn so Ungerechtigkeit ausgeräumt wird, Unversöhnlichkeit, Beziehungen wiederhergestellt wird, dann jubelt nicht nur der Himmel, dann gibt es Jubel in der Gemeinde. Und wir können Gott loben von Herzen und an seinem Reich weiterbauen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals für die Geschichte von Nehemia, die wir heute gehört haben. Und ja, du siehst auch die Ungerechtigkeit, die passiert ist. Und wenn es jetzt bei uns nicht, meines Wissens nicht, so ist, möchten wir dich gleich bitten, dass du uns einerseits hilfst, wachsam zu sein, wenn irgendwie könnte etwas in die Richtung passieren, dass wir das gerade abwehren können, wirklich auch Einheit stärken, aber auch, dass wir präventiv auch die Einheit stärken untereinander. Bitte zeig du uns auf, Herr, wer braucht einen Kontakt, wer braucht ein liebes Wort, wer braucht ein Ohr, um zuhört, wo bin ich vielleicht egoistisch, leid du uns, Herr Jesus. Und ich danke dir so fest, dass du so viel Geduld hast mit uns und uns willst brauchen, auch für etwas Gutes aufbauen in dieser Welt. Amen.